Während der jährlichen Passahversammlung vor einigen Wochen lasen wir im Buch Johannes eine bemerkenswerte Aussage Jesu Christi. In der heutigen Kurzpredigt möchte ich zunächst ihre Bedeutung näher untersuchen und auch einige praktische Hinweise geben, wie auch wir uns Christi Worte zu eigen machen können. Von welcher Stelle spreche ich? Lesen wir sie erst einmal gemeinsam im Buch Johannes im Kapitel 14 und Vers 30. Johannes, Kapitel 14, Vers 30. Ich zitiere aus der Schlachterübersetzung. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Den Titel der Kurzpredigt habe ich aus diesem Vers übernommen und so lautet er auch: In mir hat er nichts. Jesus Christus sprach diese Worte zu seinen Jüngern in der Passahnacht, bevor sie ihn zum Garten Gethsemane begleiteten, wo er verhaftet werden sollte und seinem qualvollen Leidensweg entgegensah. Wir alle sollten wissen, dass mit dem Fürst dieser Welt Satan der Teufel gemeint ist. Immer wieder hatte Jesus seinen Tod in den Tagen zuvor seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem angekündigt und er wusste, dass dem Satan nunmehr die Macht gegeben war, ihn durch die Menschen zu töten. Doch wie der Titel dies schon ankündigt, möchte ich vielmehr seine Aussage, in mir hat er nichts, etwas näher beleuchten. Was meinte Christus mit diesen Worten, über die man so schnell hinweglesen kann? In einer Anmerkung hierzu heißt es in der Schlachterübersetzung, in mir hat er keine Handhabe, gegen mich hat er keinen Anklagegrund, er hat keine Möglichkeit des Zugriffs. Auch die Anmerkung zur Elberfelder Bibel sagt, dass Satan auf Jesus keinerlei Anspruch hat. Andere Übersetzungen wie die Luther- und die Mengebibel schreiben, er hat keine Macht über mich. Alle diese Anmerkungen und Wiedergaben sind korrekt, wie ich nun nachfolgend erläutern werde. Wir wissen aus Bibelstellen wie zum Beispiel Offenbarung Kapitel 12 und Vers 10 und auch Sacharja Kapitel 3 und Vers 1, dass Satan auch als der Ankläger bezeichnet wird. Er verklagt die Geschwister Tag und Nacht vor Gott. Ähnlich wie ein Staatsanwalt erhebt er regelmäßig Anklage gegen die Heiligen Gottes und legt hierzu die zugehörigen belastenden Beweise vor. Er tut dies nicht, weil er Interesse an Gottes Gesetz hat und über dessen Verletzung betroffen ist. Nein, er tut dies, um Gott zu zeigen, wie schwach und wie unvollkommen der Mensch ist und dem Gott ein für Satan nicht akzeptables Potenzial gegeben hat, ein Gottwesen zu werden. Er verklagt uns auch aus blankem Hass und möchte uns vom lebendigen Gott abfallen sehen, sodass unsere Existenz im feurigen Pfuhl ausgelöscht wird und wir nicht in die Ewigkeit der Gottfamilie eingehen. Nun, da Gott ein gerechter Richter ist, ist es in der Tat so, dass er der Beweisführung des Satans folgen müsste. Und wir würden in der Tat mit dem ewigen Tod bestraft werden. Nur das Opfer Jesu Christi bewahrt uns davor, welches wir nach aufrichtiger Reue für die Vergebung der Sünden auf uns beziehen können. Christus sündigte während seines irdischen Lebens niemals. Und so konnte Satan in seiner Eigenschaft als Verkläger nichts gegen ihn vor Gott vorbringen, das seinen Tod rechtfertigen würde. In Christus hatte er nichts. Und genauso war es auch bei den Menschen, die seine Ermordung vornahmen. Auch sie hatten nichts in ihm. Alle Anschuldigungen gegen Christus, die zur Hinrichtung führten, waren unwahr und haltlos. Aus Zeitgründen empfehle ich Ihnen an dieser Stelle das ausführliche Studium unserer kostenlosen Broschüre Jesus Christus, ein großes Geheimnis. Sie geht im Teil 4 auf seine Gerichtsverhandlung und Verurteilung sehr detailliert ein. Neben der Schuldlosigkeit Christi gibt es jedoch noch eine weitere Möglichkeit, seine Aussage zu verstehen. Wir wissen, dass Satan über diese Welt herrscht und das tut er oft, indem er Gefühle, Impulse und Emotionen aussendet, die der Liebe Gottes, also dem Halten der göttlichen Gebote, zuwiderlaufen und stattdessen unverwirklichte egoistische Ambitionen fördern. Wir könnten dies die menschliche Natur nennen, aber in Wirklichkeit ist es die Natur Satans, die er den Menschen einflößt. An zwei Beispielen aus dem Neuen Testament möchte ich dies einmal kurz darlegen. Das erste Beispiel bezieht sich auf Judas Iskariot, und auf das achte Gebot, nicht zu stehlen. Judas wird in Johannes Kapitel 12 und Vers 6 als ein Dieb bezeichnet. Und wie es besonders die Elberfelder Bibel sehr klar ausdrückt, schaffte er beiseite, was in die Kasse eingelegt wurde. Durch dieses kontinuierliche, sündhafte Verhalten konnte Satan mit ihm arbeiten und ihn sogar kurzzeitig in Besitz nehmen. Wir lesen in Lukas Kapitel 22 und die Verse 3 bis 5, dass er mit den Hohepriestern beredete, wie er Christus an sie verraten könne, und sie versprachen ihm hierfür Geld zu geben. Das zweite Beispiel bezieht sich auf Hananias und Sapphira und auf das neunte Gebot, nicht falsch Zeugnis zu geben. Wir lesen in Apostelgeschichte 5 und die Verse 1 bis 11, dass sie einen Acker verkauften und etwas von dem verkauften Geld zurückbehielten und nicht alles den Aposteln übergaben. Sie wurden beide von Petrus hierzu befragt und der Lüge überführt. Beachten wir besonders seine Worte in Vers 3, die ich aus der Elberfelder Übersetzung nehme, wo es heißt: Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Wir können anhand dieser beiden Beispiele sehr gut erkennen, dass Satan die Menschen aufgrund ihres sündhaften Verhaltens hervorragend als sein williges Werkzeug benutzen konnte, dass er in ihnen wirkte und sie motivierte. Sobald Sünde im Spiel ist, kann er Einfluss nehmen. Wie uns Epheser Kapitel 2 und Vers 2 sagt, ist er am Wirken in den Kindern des Ungehorsams. Wir sehen dies jeden Tag um uns herum, und je mehr Ungehorsam gegenüber Gottes Gesetz, desto stärker ist sein Wirken. Genau wie wir wurde Christus aufgrund seiner Abstammung von Maria im sündigen Fleisch und daher auch mit menschlicher Natur in diese Welt hineingeboren. Der göttliche Charakter war als Mensch in ihm in vollkommener Ausprägung vorhanden und erhielt sorgfältig im absoluten Gehorsam die zeitlosen Gebote seines Gottes. Er suchte allezeit seinen Willen und stand mit seinem göttlichen Vater über den Heiligen Geist in einer kontinuierlichen, engen Verbindung. Und genau wie wir wurde er versucht und hätte sündigen können. Doch er bewährte sich allezeit und die Sünde fand keinerlei Nährboden in ihm. Insofern konnte er auch sagen: In mir hat er nichts. Wir müssen begreifen, dass jede Sünde, die nicht bereut wird, uns weiter und weiter von Gott trennt. Schauen wir uns einmal an, was der Prophet Jesaja in Jesaja Kapitel 59 und Vers 2 sagt. Jesaja Kapitel 59 und Vers 2. Auch den Vers lese ich aus der Elberfelder Übersetzung. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Zu diesem Vers möchte ich einmal eine kleine persönliche Begebenheit von meiner eigenen Taufe erzählen. Nachdem ich damals aus dem Schwimmbecken stieg, beglückwünschte mich ein langjähriges Mitglied der Kirche Gottes unter anderem mit folgenden Worten, die sich tief bei mir einprägten: Jens, du bist nun strahlend rein. Als ich diesen Satz nach einem kurzen Augenblick verinnerlichte, war ich tief gerührt und überglücklich. Es stimmte. In den Augen Gottes war ich in diesem Moment absolut rein und frei von Sünde. Nichts trennte mich in diesem Moment von Gott, und sein Angesicht war nicht vor mir verhüllt, sondern vollends zugewandt. Der Teufel konnte gegenüber Gott keine Anklage gegen mich vorbringen, da mir die bereuten Sünden durch die Annahme des Opfers Jesu Christi vergeben und sie nun durch das Wasser symbolisch abgewaschen waren. Ich war in den Tod Jesu Christi hineingetauft worden und mit ihm gestorben. Wie er auferstanden war, wurde auch ich aus dem Wassergrab herausgeholt, um nun mit der Hilfe des Geistes Gottes einen neuen Weg des Lebens zu gehen. Dieser schmale Weg ins Reich Gottes, den ein Christ zu gehen hat, beginnt mit seiner Taufe. Und wenn es auch schon ein gewisses Grundverständnis gibt, das ihn zur Taufe geführt hat, wie zum Beispiel über das Evangelium, über Jesus Christus, die wahre Reue oder den notwendigen Glaubensgehorsam, so ist dies dennoch erst der Anfang der Reise. Doch wir, die wir bereits getauft sind, wissen, dass dieser strahlend reine Zustand leider nicht sehr lange erhalten bleibt. Die Sünde umstrickt uns ständig und wir alle verfehlen uns mannigfach. Dennoch muss es ein oberstes Ziel in unserem Leben sein, genau wie Christus auch eines Tages sagen zu können, in mir hat er nichts. Andernfalls könnten wir große Gefahr laufen, von Gott abzufallen und von dem schmalen Weg abzukommen, der in sein Reich führt. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte ich nun einmal drei praktische Hinweise geben, deren Beachtung uns dabei helfen kann. Hinweis Nummer 1 heißt bei mir: Bringen wir alles vor Gott. Bringen wir alles vor Gott. Manchmal sind uns unsere Verfehlungen gegenüber Gottes Gesetz, seinen Satzungen und Rechtsordnungen klar und deutlich bewusst. Sie sollten uns innerlich tief bewegen, sie sollten das Gewissen beschweren und uns über unsere Schwäche und unser Unvermögen innerlich zusammenbrechen lassen. Wird uns die Sünde bewusst, so müssen wir darauf bedacht sein, den Vorfall schnellstmöglich im Gebet vor Gott zu bringen. Wir sollten das Geschehene dabei durchaus beim Namen nennen, um es uns noch einmal vor Augen zu führen. Wenn wir es aufrichtig bereuen, wird uns vergeben werden. Doch wir müssen alles daran setzen und unbedingt bestrebt sein, diese Sünde nicht zu wiederholen. Denn es sollte uns bewusst sein, dass mit jeder Sünde, die uns vergeben werden muss, geistlich gesehen, wir erneut für den Opfertod des Gottessohnes verantwortlich sind. Wir wissen aber auch, dass uns Christus vor dem Vater als unser treuer und barmherziger Hohepriester vertreten wird, wenn unsere Reue und unser Bitten von Herzen aufrichtig sind. Und je eher dies geschieht, desto weniger Anklage kann der Teufel gegen uns vorbringen und desto weniger Raum findet er in uns vor, in dem er wirken kann. Der Hinweis Nummer 2: Die ständige Überprüfung. Ständige Überprüfung. Es ist notwendig, uns kontinuierlich zu überprüfen. Dabei müssen wir unser tägliches Handeln und unsere Werke, aber auch unsere Gedanken und Gefühle betrachten und analysieren, ob es irgendetwas gibt, was dem Wort Gottes oder seinem Charakter entgegensteht. Es kann dabei sehr hilfreich sein, wenn wir zum Beispiel in unseren Gedanken den vergangenen Tag oder auch einzelne Abschnitte des Tages Revue passieren lassen. Und sobald wir dann etwas finden, müssen wir dies vor Gott bringen und es greift dann Hinweis Nummer 1. Doch manchmal sind uns die Sünden nicht so deutlich vor Augen, da wir sie nicht klar als solche erkennen. David sagt in Psalm 19 und Vers 13: Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Diese Kategorie der verborgenen Sünden ist besonders tückisch und wir sollten genau wie David ihre Vergebung ersuchen. Zudem sollten wir Gott aber auch bitten, uns diese Sünden offenbar zu machen, da uns dies dabei hilft, vollkommen zu werden. Und schließlich Hinweis Nummer 3. Regelmäßige Lehre und Bibelstudium. Regelmäßige Lehre und Bibelstudium. Als Christen müssen wir geübte Sinne bekommen, um den vielen Fallen ausweichen zu können. Fallen, die uns durch unsere eigene, sündhafte menschliche Natur, durch das verdorbene Wesen dieser Welt oder durch einen geistigen Angriff des Teufels und seiner Dämonen gestellt werden. Um erkennen zu können, was Sünde ist und wie wir in dieser Welt in göttlicher Weisheit leben können, müssen wir dem Lesen und dem Studium der Bibel täglich ausreichend Zeit widmen. Wir müssen über das Gelesene meditieren und uns zudem von Gottes eingesetzter Predigerschaft die Worte Gottes zusammenhängend erklären lassen. Die Bibel ist ein Schatz wertvoller Lebensanweisungen. Im 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 16 wird uns gesagt, auch dies nehme ich aus der Elberfelder Übersetzung: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre oder zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die durch Wiederholung immer wieder gelesenen und erläuternden Worte müssen sich tief bei uns einprägen, damit wir sie im Leben aktiv anwenden können. Und bedenken wir dabei auch, dass wir uns im Bedarfsfall auch mit ihnen verteidigen sollen, da sie als Schwert des Geistes einen Teil der göttlichen Waffenrüstung bilden. Wenn wir die weitreichenden Lehren der Bibel beachten, die uns den Weg des Lebens weisen und die gegebenen Hinweise beherzigen, dann sollte unsere Reise erfolgreich sein. Dann wird der Teufel uns nicht verklagen können und Gott wird uns nahe sein und uns sein Angesicht zuwenden. Und dann werden auch wir eines Tages sagen können: In mir hat er nichts,